Hier ist CB-Funk, der Computerbase-Podcast. Herzlich willkommen zur 109. Episode mit Fabian und Jan. Hallo Fabian.
Hallo Jan.
An einem wunderschönen Donnerstag, weil ja so richtig angekündigt war es diesmal nicht dabei, war es diesmal auch wieder absehbar. Ich war mal wieder unterwegs an einem wunderschönen Mittwoch, diesmal nicht im Norden, sondern im Süden, in München. Wo genau, verrate ich nicht. In Zukunft dazu mehr. Und nun sitzen wir hier, Fabian. Ja, man muss die Zuhörer ja heiß machen und sitzen hier und sprechen heute, wie angekündigt, über den neuen besten, tollsten Prozessor am Markt, den man sich als Endkunde für Geld kaufen kann, nämlich den AMD Ryzen 9 9950X3D. Yes. Und die Frage, wer kauft sich denn jetzt überhaupt noch und hat den überhaupt jemand gekauft? Er ist ja noch verfügbar. Unglaublich. Und ja, dann Stichwort Verfügbarkeit. Wir kommen nicht drum herum, diese Woche über die Verfügbarkeit zu reden, denn wir müssen ja erstmalig über die Marktsituation bei den neuen Radeons sprechen. Und dann nehmen wir zwar am Mittag auf, aber Nvidia wird nachher noch kundgetan haben, dass sie ja diese Generation schon im Woche-zu-Woche-Vergleich doppelt so viele Blackwell-GPUs oder Grafikkarten ausgeliefert haben wie vor 2,5 Jahren zu Ada Lovelace. Und das wollen wir uns doch auch noch mal ein bisschen detaillierter angucken, denn ich glaube, das stimmt. Aber da ist ein dickes Sternchen dran. Da muss man nämlich Äpfel mit Äpfeln vergleichen. Das werden wir tun und gucken auch noch mal drauf, wo so die Preise jetzt liegen bei den 50ern aktuell. Und das vermengen wir mit der Sonntagsfrage. Und dann sind wir auch schon durch. Und wir fangen an. Fabian, kaufst du dir einen AMD Ryzen 9 9950X3D als 5800X3D-Besitzer?
Nein.
Gut, die Frage war eigentlich auch rhetorischer Natur.
Kaufst du dir denn einen als 9800X3D-Besitzer?
Nein, weil ich habe mir ja leider schon den 9800X3D gekauft. Das ist ja das Spannende in dieser Generation gewesen. Mhm. Wir hatten in der 5000er-Generation gab es ja nur den 5800X3D, bis dann die anderen noch nachgereicht wurden. Und in der 7000er-Generation gab es dann ja die Dual-Chiplet-X3D-CPUs und die kamen zuerst, obwohl doch eigentlich die meisten Spieler gesagt haben oder gedacht haben, ich will doch aber eigentlich den 8-Kerner, aber wenn es jetzt schon den 16-Kerner gibt, dann nehme ich halt den.
Das wird auch der Grund gewesen sein, warum man das so gemacht hat. Ne? Und weil es halt die Neuerung war. Das erste Mal mit.
Genau, und jetzt 16, haben wir uns ja im Q4 zum Release des 9800X3D schon gefragt, warum macht es denn AMD diesmal andersrum? Ja, der ist teurer gewesen als der alte. Das heißt, jeder verkaufte Ryzen 7 hat mehr Geld gebracht als in der Generation davor. Aber warum machen sie es nicht wieder andersrum? Wir haben keine Antwort auf die Frage.
Zumal auch der Abstand überraschend groß war. Also der erschien ja im November, wenn ich mich recht entsinne, oder war das noch Ende Oktober?
Ja, oder Anfang Dezember. Ja, genau, Ende Oktober, Anfang November war dann, glaube ich, Verfügbarkeit.
Also, Verfügbarkeit, in Anführungszeichen, aber da ging es so langsam los. Seit Anfang des Jahres war er dann konsistent gut verfügbar, wenn auch zum erhöhten Preis. Seit einigen Wochen jetzt kriegt man ihn teilweise sogar schon Richtung UVP. Aber das sind ja im Endeffekt dann durchaus so 3-4 Monate, die wir jetzt Abstand hatten.
Ja, so. Und was haben wir jetzt? Wie sind wir jetzt besser oder schlechter gestellt? Dadurch, dass wir jetzt den Ryzen 9 9950X3D und den Ryzen 9 9900X3D haben. Was bietet er uns mehr? Er bietet uns ein zweites Chiplet mit weiteren 8 Kernen. Aber, das ist jetzt ja schon länger kein Geheimnis mehr, weil offiziell vorgestellt wurden die CPUs ja schon Anfang Januar zur CES. Das ist ein klassisches Zen 5 8-Kern-Chiplet ohne X3D-Cache, was auch genauso hoch takten kann wie auf dem 9950X, nämlich mit 5,7 GHz. Auch das ist der gleiche Takt, den wir schon in der Vorgängergeneration hatten. Und auch da hat ja der Non-X3D-Chip schon so hoch getaktet wie auf dem 7950X. Die Frage war jetzt nur, wie hoch taktet das X3D-Chiplet, das ja auf dem 9800X3D höher takten durfte als in der Vergangenheit, dadurch, dass der Cache jetzt drunter liegt, die TDP höher ist. Und das ist ja auch beim neuen 9950X3D der Fall. Der hat jetzt die gleiche TDP wie der 9950X, nämlich 170 Watt, darf maximal 200 Watt verbrauchen. Was bringt's in Apps, aber eben dann auch nochmal gegenüber dem 9800X3D in Spielen? Der hatte nämlich einen maximalen Takt von 5,2 GHz, höher geht einfach nicht, wobei er ja bei AMD seit einigen Generationen, wo sie sich nicht mehr in den Spezifikationen schon zu hoch ausgelegt haben, takten die teilweise ja auch ein bisschen höher. Ihr erinnert euch vielleicht, war das Ryzen 3000? Ich glaube, da war doch dieser Riesenaufschrei. Aber wie hoch taktet jetzt das X3D-Chiplet auf dem größeren Prozessor? Und wir haben es uns angesehen, wir haben es uns auch nur auf Basis dieses Prozessors angesehen, denn bemustert hat AMD wieder nur den und nicht den 6 plus 6 Kerner, den Ryzen 9900X3D, werden wir uns auch noch angucken.
Aus Gründen haben sie den wahrscheinlich auch wieder nicht bemustert, weil...
Ja, der hat App-Leistung auch wieder ohne Ende, aber er wird, dadurch, dass es eben ein 6-Kern-X3D-Prozessor ist, wird er wahrscheinlich langsamer sein als die also anderen in Spielen, dann ne? doch im Schnitt deutlich in Spielen, genau. So, und ja, Volker hat sich das im Detail angesehen und er war mal wieder von einer Sache genervt, die bei dem großen Prozessor immer noch mitschwingt. Der Xbox, nee, sie heißt nicht mehr Xbox Game Bar, ich glaube, sie heißt einfach Game Bar. Denn es bleibt ja dabei, dadurch, dass der Prozessor nur ein X3D-Chiplet hat und darauf in der Regel die Spiele laufen sollten und Anwendungen aber nicht, braucht Windows und der Chipsatztreiber noch irgendein Zusatztool, was sagt, das ist jetzt ein Spiel, das soll auf diesem Kern laufen, das ist diese ominöse Game Bar. Und da muss man immer noch drauf achten, dass Spiele dann auch wirklich als Spiel erkannt werden. Da kann man einen manuellen Haken setzen und sagen, Outcast, A New Beginning, das ist von Frühsommer 24, glaube ich. Das erkennt zum Beispiel die Xbox, die Game Bar oder Xbox Game Bar immer noch nicht als Spiel. Das läuft dann immer noch auf dem anderen Chiplet und damit immer noch viel zu langsam. Da muss man halt weiterhin drauf achten und das nervt dann doch im Einsatz. Auf der anderen Seite haben auch Leser moniert, dass wir gesagt haben, das wäre ja bei zwei X3D-Chiplets nicht der Fall. Dann hättest du ja immer noch das Problem, dass du eigentlich dafür sorgen müsstest, dass aber die Spiele nicht zwischen den beiden Chiplets hin und her tanzen, weil das wieder ein Problem
ist. Also diese Geschichte mit, warum gibt es keine zwei X3D-Chiplets? Das ist ja schon in den Gerüchten damals hochgekocht. Hey, das wird jetzt doch jetzt bestimmt endlich der erste X3D-Prozessor mit ganz, ganz viel Cache, weil wir diese zwei Chiplets haben. Dann kam das nochmal auf als Enttäuschung, als AMD halt vorgestellt hat, nein, es bleibt bei einem X3D-Chiplet. Sollen wir das mal eben abhaken und erklären, ja, warum das so ist? Weil
ja, AMD hat ja gesagt, warum es so
ja,
ist.
Ja, genau, also beziehungsweise es gibt mal halt zwei, also man, genau, also AMD hat einmal selbst gesagt, warum es so ist und was sie im Endeffekt gesagt haben, war nur, und da haben sie sich ein Stück weit, glaube ich, durchaus diplomatisch ausgedrückt. Sie meinten, das würde wirtschaftlich keinen Sinn ergeben, weil die Zugewinne, die da zu erwarten seien, die würden nicht das erfüllen, was die Spieler halt eben erhoffen von einem zweiten X3D-Chiplet, was die Mehrleistung angeht. Aber der Preis würde natürlich entsprechend deutlich steigen, weil das kompliziertere Packaging mit diesem 3D-Recache-Aufsatz oder Untersatz ja inzwischen, das schlägt dann natürlich durchaus zu Buche. Und sie haben dann damit aber ja nicht konkret gesagt, okay, wie hoch sind denn die Leistungssprünge? Sie haben nur gemeint, ja, die Leistungssprünge würden enttäuschen. Und wenn man sich das von der technischen Perspektive anschaut, dann kann man fast zum Schluss kommen, dass es wohl gar keine Leistungssprünge geben kann für Spiele. Und das liegt am I/O-Die, beziehungsweise halt daran, wie diese Chips ja an sich aufgebaut sind. Man muss ja bedenken, ja. Es hat ja der Grund, warum es so wichtig ist, dass die Spiele auf nur einem CCD laufen, also nur auf den 8 Kernen mit 3D-Cache und nicht auch auf den anderen, ist ja primär, dass die Latenz zu diesem riesigen Cache nur beim linken CCD so niedrig sein kann. Also nur bei dem, das linke nehme ich jetzt als 3D-Cache-CCD, bei dem so niedrig sein kann. Denn würden die anderen Kerne, ob das jetzt halt 6 oder 8 sind, auf dem rechten CCD ohne 3D-Cache, auf diesen 3D-Cache zugreifen wollen, dann müssen sie das ja über den leidigen I/O-Die machen. Und die Latenzen, die dabei entstehen, die sind, also zum einen ist die Bandbreite eingeschränkt, ja, das ist das erste Problem, aber vor allem sind die Latenzen halt eingeschränkt. Das heißt, diese rechten Kerne, die brauchen ungleich viel länger, um auf den Cache zuzugreifen, als die linken. Und auch wenn sie da reinschreiben wollen, brauchen sie länger. Aber wenn wir hier jetzt den Konflikt haben, dass sie eventuell was in den Cache laden wollen oder da was rausziehen wollen und die anderen Kerne arbeiten auch darauf, die müssten im Endeffekt immer darauf warten, um sicherstellen zu können, dass dieser Cache noch konsistent ist. Denn der Sinn von so einem Cache ist es ja, Latenzen zu reduzieren auf den RAM. Und dafür muss halt eben gewährleistet sein, dass dieser Cache, und das ist ja ein globaler Cache, also als Level 3 Cache, im Endeffekt ist es ja nur ein riesiger Level 3 Cache, der muss für alle Kerne gleichgültig sein. Das heißt, man müsste es irgendwie schaffen, dass das, was im rechten Cache steht, wenn man den jetzt noch aufbläht, wenn man den größer macht, auf dem linken CCD genauso schnell verfügbar ist wie auf dem rechten und andersherum. Und das geht halt nicht. Also man könnte, also da gab es eine wilde Absurdität an Vorschlägen, von wegen, man könnte das ja einfach spiegeln, aber das hätte man, dann hätte man im Endeffekt einen DDoS-Angriff auf das Infinity Fabric und den IO-Die, weil das Spiegeln passiert ja auch nicht in 0,0 Takten Laufzeit oder sowas. Das hätte einen riesigen Overhead. Man könnte natürlich einfach sagen, ja, wir vereinen diesen Cache jetzt und die können beide darauf zugreifen, das wäre in Ordnung. Das Problem ist dann aber ja, dass man, wie gesagt, riesige Latenzen hätte und der Cache soll ja eben die Latenzen reduzieren. Klar, man hätte immer noch mehr Speicherplatz, aber das, warum das für Spiele so unfassbar viel bringt, ist eben die Tatsache, dass Spiele ja als Echtzeitanwendung extrem latenzsensitiv sind und da kann ein riesiger Cache halt eben sehr gut helfen. Und wenn man sagt, ja okay, dann haben die halt beide ihren eigenen Level 3 Cache, diese beiden Kerne, und die sollen da gar nicht auf den anderen jeweils zugreifen. Das ist ja de facto schon die Lösung, die man hat, wenn man den Game-Modus verwendet. Aber dann würde es halt auch exakt gar nichts bringen, den Cache aufzuplänen, wenn man sagt, der kann eh nicht drauf zugreifen. Dann hätte man de facto zwei 9800X3D in einem System, die nicht miteinander kommunizieren dürfen. Das bringt für Spiele halt auch exakt gar nichts dann.
Ich sehe es genauso. Es bringt halt nichts. Ne? Und insofern haben wir jetzt auch hier wieder ein Dual-Chiplet 16-Kern-Prozessor, wo aber nur einmal 8 Kerne den zusätzlichen Level-3-Cache untergeschoben bekommen haben. Der taktet maximal mit 5,7 statt 5,2 GHz und wir haben es uns angeguckt im Test, er erreicht dann in Spielen das X3D-Chiplet, erreicht noch 5,55 GHz, also 150 bis, ich glaube, der offiziell sind es 5,7 auf dem Non-X3D-Chiplet, aber es waren da auch 5,7 noch was, also es sind ungefähr 200 MHz weniger, die auf dem X3D-Chiplet anliegen können maximalen Spielen als auf dem anderen. Und das sind dann ungefähr 300 MHz mehr als auf dem, jetzt habe ich mich gerade verguckt, doch, der hat 250 MHz mehr als auf dem 9800X3D angelegen sind. Also, Fazit, er muss in Anwendungen weiterhin langsamer sein als ein 9900X, der ja zwei bis zu 5,7 GHz schnelle Chiplets hat. Und in Spielen muss er schneller sein als der 9800X3D, weil der 8-Kern-X3D-Chip ja höher taktet. Und so ist es aber nicht. Beides ist nicht eingetreten. Genau andersrum.
Also,
es ist genau andersrum. Und springen wir erstmal zu den Apps. Also ja, das Ding ist schon ein Spieleprozessor, das kann man nicht verneinen. Aber ihm bleibt nur der zweite Platz im Ranking. Nämlich bei den Durchschnitts-FPS in unserem maximal CPU-Limit Parcours hat der 3% Rückstand auf den 9800X3D und bei den Frametimes waren es sogar, glaube ich, 7. Aber er liegt vor allem anderen, was wir so sonst finden. Also auch von einem 7800X3D, auch von einem 7950X3D, von einem 14900KS und einem 2850K und Volker hat alles nochmal neu getestet für diesen Parcours. Also mehr BIOS, Windows, sonst was Updates für Core Ultra gibt es auch nicht als das hier. Und er hat ihn mit CUDEM getestet, ja, nur mit 6.4, aber so. Also es ist der zweitschnellste Gaming-Prozessor. Aber auch hier sieht man wieder, in manchen Spielen ist er schneller, weil er hat den schnelleren X3D-Chip. Aber in vielen Spielen funktioniert es halt nicht perfekt, dass das Spiel nur auf diesem einen Cache-Chiplet läuft, sondern es funkt immer mal wieder was dazwischen und das kostet halt Leistung. So, und das erwischt ihn hier, wie alle anderen, ich weiß, ist gefühlt ein bisschen stärker als in der letzten Generation. Da war der Abstand, naja, bei 2% zwischen dem 7.8 und dem 7.59.
Also, ist eigentlich vergleichbar, ne?
Also ja, er ist schnell, aber es ist halt nicht der schnellste Spieleprozessor, weil 8 Kerne only X3D sind halt einfach
Es sei
besser.
denn.
Ja, wir spielen Anno. Oder was war das eine Spiel? Oder
Ach, das habe
Cities
ich mir gar nicht im
Skylines?
Detail angesehen, muss
Ach
ich
so, du
zugeben.
machst jetzt den Game Mode
Exakt,
an,
ja.
oder
Also
was?
es gibt
Okay.
ja das Feature, das gab es ja beim 759 X3D auch schon, dass man im BIOS hingehen kann und sagen kann, ja du, ich habe mir jetzt diesen 16-Kern-Prozessor gekauft, aber jetzt dieses Wochenende stehen nur Spiele an, ich brauche keine Anwendungsleistung, deswegen darfst du doch jetzt mal ganz geniert 8 Kerne, ein CCD und die, was ist da drauf, 32 plus irgendwas Megabyte Cache, die darfst du mal
Ja, plus 64, ja.
ausschalten.
Achso, genau, die zwei, also ein Kern mit 32 Megabyte darfst
Ja,
du
das
ausschalten,
ist
ja.
also nicht nur ein Kern, sondern ein komplettes CCD.
Ein Chiplet, ja.
Also 8 Kerne in dem Fall. Und dann macht man aus diesem Prozessor im Endeffekt einen 9800 X3D. Aber
Ja, wobei dieses Feature auch noch Multithreading ausschaltet.
genau.
Aber das kann man aber dem 9800 X3D
Auch
natürlich auch.
machen.
Ja.
Aber man hat im Endeffekt einen 9800 X3D mit besserem Binning, eventuell mehr Takt. Und dann.
Ja, er hat ja 200, 300 Megahertz mehr Takt auf dem
Die
Chiplet.
dann auch in der
Ja.
Praxis durchschlagen in diesem Fall, denn dann sind wir 3% vor dem 9800 X3D. Also
Aber
verglichen
man muss
ist, wobei
dafür.
das vielleicht doch schon wieder, jetzt sehe ich.
Ja, der 98 X3D hatte da halt immer noch Simultaneous
Genau, ja.
Multithreading an. Also es ist immer noch ein Apfel zu
Das wollte ich gerade auch
Naschi-Birnen-Vergleich.
reinschmeißen. Da hat Volker den 9800 X3D nicht im Turbo Game Mode getestet.
Ja, wer soll, und wir sitzen hier und müssen damit arbeiten, ne? Also ich glaube, es
Einmal die
hackt.
Profis.
Aber ja, und man kann das auch nicht on the fly. Also man müsste dann schon, wenn man den Rechner Samstag früh um 8 Uhr hochfährt, um dann bis Sonntagabend 23 Uhr durchzuzocken, müsste man schon beim Booten dran denken, das zu aktivieren. Oder könnte dann ein Ryzen Master das anmachen, müsste aber auch neu starten. Also man muss, ja, und es ist halt der zweitschnellste
Ja,
Gaming-Prozessor.
also ich meine, das ist für mich jetzt, also aus meiner Perspektive ist dieses Feature auch wirklich nur so ein auf dem Papier Feature. Denn ganz ehrlich,
Ja.
für 3% und dann halt ja, 24 Threads zu verlieren auf diesem Prozessor.
Ja, die man sich ja extra gekauft hat. Aber wofür hat man die sich gekauft, Fabian? Lass uns zu den Anwendungsbenchmarks. Da ist er ja langsamer als ein 59, haben wir gesagt, weil er ja das etwas niedriger taktende X3D-Chiplet hat. Und er ist am Ende aber im Multicore-Parcours
Na, diese
3% schneller.
3% verfolgen uns.
Ja, wie kann das sein? Ist es der Cache? Hier und da vielleicht mal ein halbes Prozentpünktchen, das ist nicht auszuschließen. Aber es ist die Tatsache, dass der Prozessor, genau wie der 959, ja maximal 200 Watt aufnehmen darf. Und da taktet der halt nicht mit 5,7, sondern eher bei knapp unter 5 Gigahertz, wie der andere auch. Aber der 959 X3D, zumindest unser Muster, taktet dann mit 4,8 Gigahertz. Und unser Muster, das 959X aus dem August, nur mit 4,7.
Ja.
Und damit ist er ungefähr 2% schneller aus diesem Grund und ist der schnellste Anwendungsprozessor in unserem
Auch nur noch
Anwendungstestparcours.
vor den Intels, ne? Also, ich meine, das ist relativ
Ja,
knapp,
das
weil.
ist halt auch wie bei Spielen, oder bei Spielen ist es sehr eindeutig eigentlich, aber bei Anwendungen gibt es auch Unterschiede, je
Na.
nachdem. Also Adobe haben wir ja auch einmal drin. Da gibt es dann aber auch andere. Nee, im aktuellen Parcours ist es gar nicht drin. Also ja, es gibt auch Anwendungen, die liegen einfach Core Ultra extrem gut. Aber wenn man auch mal links und rechts in andere Reviews guckt, ist in der Regel der Ryzen 9 dann doch noch eine Ecke schneller. Und verbraucht weniger. Weil der Core Ultra darf ja bis
Es
250 gehen.
ist natürlich die Frage, inwiefern diese 4,8 versus 4,7, hast du, glaube ich, gesagt, Gigahertz.
Ja, immer zutreffend, ne?
Genau, also inwiefern ist das einfach nur von AMD gewolltes Binning, ne? Also dass der 9950 X3D die besten Chips bekommt und die dann auch mit 3D-Cache bestückt werden, das wäre, denke ich, naheliegend, würde mich auch nicht überraschen, wäre ja auch irgendwo sinnvoll, ist ja auch das teuerste Produkt. Es kann aber natürlich auch sein, dass das einfach nur Streuung war in unserem Fall jetzt.
Ja, und der Prozessor ist jetzt aus dem November, glaube ich, oder Anfang. Also ich glaube, er war 2 Wochen jünger als unser 9800 X3D, was auch zeigt, wie lange die da schon gefertigt werden. Aber er ist eben von Ende 24, während unser 959, der hier im Vergleich steht, ist ja das Muster aus dem Juli. also da sind natürlich auch nochmal 4-5 Monate Fertigung.
Du meinst, sie könnte auch nochmal verbessert worden sein. Ja, das kann natürlich auch mit reinspielen.
Ja, nicht auszuschließen.
Vielleicht ist es auch einfach das Golden Sample direkt von AMD. Das glaube ich zwar jetzt nicht, aber können wir ja auch nicht ausschließen.
Ja. Gibt es denn jetzt gibt es denn trotzdem einen Haken an dem Prozessor? Also ja, Gamer kaufen in der Regel enthusiastische Spieler, die den schnellsten Gaming-Prozessor oder einen der schnellsten Gaming-Prozessoren ihr eigenen wollen sollten, weiter eher Richtung 9.8X3D schielen. Er macht definitiv weniger Probleme, weil ich keine Gamebar brauche. Er ist auch im Schnitt schneller, ein kleines Stückchen, und er ist günstiger. Ja,
vor allem letzteres halt.
Er kostet nämlich nur 5,49 UVP, der große kostet jetzt 7,69, also 220 Euro mehr.
Er ist halt auch, also das mit diesem Geschwindigkeitsvergleich, 3% im CPU-Limit mit der 5090.
Du sagst ja immer, 10% sind
Wurst. So, ne? Also vor allem, wie gesagt, ne, CPU-Limit mit der 5090, das muss man erstmal so nachstellen zu Hause. Aber ein weiterer Vorteil oder den Haken, den wir halt eben beim 9.59 X3D dann ja eventuell haben oder generell halt bei diesen großen Reisen, ist ja dann doch nochmal das Thema Energieverbrauch. Also wenn wir uns die Energieeffizienz anschauen, mit der diese FPS dann generiert werden oder was auch immer.
Also die Spieleeffizienz. Ja,
dann sind die 8 Kerne natürlich deutlich überlegen.
Wobei natürlich, da scheint es noch zu haken. Denn der Ryzen 9.59 X3D, da wird es wieder Kommentare geben, dass wir Produktbezeichnungen viel zu häufig genannt haben.
Und bestimmt auch verwechselt.
Immer her damit. Wir freuen uns über jedes Feedback, solange es nur anständig ausformuliert worden ist. Und mit Anstand. Anständig und mit Anstand. Hat er einen durchschnittlichen Stromverbrauch in Spielen von 129 Watt. Das sind deutlich mehr als der 9.8 X3D mit 88 Watt. Der ja auch schon über einem 7800X3D mit 63 Watt lag. Das Interessante ist aber, ein 7950X3D hat aktuell selbes Board, selbes BIOS, selbes Windows, 82 Watt. Das heißt, der braucht nur 20 Watt mehr als ein 78X3D, während wir jetzt hier mal eben 40 Watt drauflegen. Und möglicherweise kann AMD zwar mit Intel oder alleine da noch was dran arbeiten, der Prozessor scheint einfach nicht in den zweiten CCD nicht
mit Microsoft zu schicken.
Mit Intel, warum nicht? Vielleicht müssen sie auch mit Intel was machen, damit Microsoft was macht, aber ich würde nicht ausschließen, dass sich hier noch was tut, denn der alte Dual-Chiplet X3D-Prozessor, der war nicht so schlecht im Vergleich zum zum kleineren.
30% mehr und hier haben wir 46%. Ja, gut.
Ja, ist schon.
Ist generell, wenn ich da jetzt wieder drauf schaue, ne, also der 7800 X3D, ich glaube, das ist schon so der Sweet Spot eigentlich.
Ja, da gibt es ja auch noch das Effizienzdiagramm irgendwo, ne? Da haut er, glaube ich,
aber
nächste Seite.
Ja, da ist der dann, ach, ist das schön.
Ja, und der 76X3D, der.
Aber es ist ja Multicore-Apps, wo ist denn Spiele da unten so? Und wo ist da mein toller 5800 X3D?
Auch knapp vorm 9.59
X3D. Das hat ja alles richtig gemacht.
Also zusammengefasst, 769 Euro will AMD Hilfe haben, 220 Euro mehr als für eine 9800 X3D. Er ist in Spielen annähernd gleich schnell und der zweitschnellste Gaming-Prozessor, den man aktuell kaufen kann. In Anwendungen ist er bei uns im Parcours der schnellste Prozessor, den man aktuell kaufen kann. Und damit hat er halt auch diesen Malus der letzten Generation, dass die X3D oder der letzten beiden Generationen, dass er schon der 9.8 X3D abgelegt hat, dadurch, dass er höher takten darf mit höherem Verbrauch, weil er nicht mehr so thermisch isoliert wird durch diesen Cache-Chip auf dem Die, hat er abgelegt. Er kann die gleiche Leistungsaufnahme aufnehmen wie die Non-X3D-CPUs und taktet effektiv auch genauso hoch unter Vollas und in dem Fall sogar ein bisschen höher. Und ich kann mir jetzt die App-Leistung eines 9.59 kaufen plus die X3D-Gaming-Leistung
Also
X3D-Prozessors in einer
CPU. Jetzt haben sie es dann tatsächlich geschafft, das, was der 7.59 X3D eigentlich ja schon sein sollte. Das haben sie jetzt, wenn man so möchte, in Perfektion oder in Vollendung geschaffen in Bezug auf die Leistung, nämlich beste Gaming-Leistung und beste App-Leistung in einem Produkt vereint. Oder zumindest, was heißt beste, aber zumindest auf dem Niveau der besten Lösung, die man aktuell halt bekommt. Also halt tatsächlich.
Und das Ganze für 20 Euro weniger als vorher. Okay. Und trotzdem, wir haben ja auch hier wieder einen Verfügbarkeitscheck-Service, Lagerware und deren Preise. Man kann die CPU heute noch kaufen und man konnte es auch gestern den Nachmittag über, nicht immer zu UVP, muss man sagen, aber bei Amazon sogar für unter UVP, nämlich für 7,44. Das war ja die ganz große Überraschung. Also, verrückt. Will ihn jetzt keiner haben, Fabian.
Naja, also ich kann mir halt schon vorstellen, dadurch, dass der jetzt halt 4 Monate nach dem 9800 X3D kommt und der 9800 X3D jetzt halt die letzten Wochen und Monate eigentlich einigermaßen gut verfügbar ist, ich meine, das sind im Endeffekt im Retail-Markt sind solche CPUs diejenigen, die halt Spieler ansprechen. Und die wenigsten Spieler haben Bedarf an so einer hohen App-Leistung. Zumal ja auch der 9800 X3D wirklich kein schlechter Prozessor ist, was die Anwendungsleistung angeht. Und diejenigen, die wiederum Bedarf haben an professioneller Anwendungsleistung, naja, die konnten schon seit einem, ich weiß gar nicht, wann die genau rausgekommen sind, fällt mir gerade ein, aber die konnten schon auf jeden Fall schon lange den 9950 ohne X3D kaufen.
Ja, Anfang August, ne? Die sollten ja noch im Juli.
Stimmt, das war die Geschichte, ja.
Und wurden dann ja noch um eine Woche verschoben.
Das heißt, beide Lager haben ja eigentlich schon eine CPU. Das heißt, es ist halt wirklich nur die Frage, okay, hat die Schnittmenge dieser beiden Lager, also die, die wirklich auf dem heimischen PC absolute Top-High-End-Gaming und Anwendungsleistung brauchen, haben die gewartet oder sich mit einem Kompromiss zufrieden gegeben? Und die, die gewartet haben, ja, die können jetzt zuschlagen.
Und das sind sicherlich einige 7950 X3D-Besitzer, die gesagt haben, ich möchte nicht zurück auf 8 Kerne. Ja. Und neben Anwendungsleistung haben wir natürlich ein Stichwort noch nicht angebracht, Fabian. Wo helfen mir 16 versus 8 Kerne auch enorm, auch als Zocker, beim Shader?
Oh Mann.
Ja, es ist ja wirklich so. Es ist doppelt so schnell.
Also ich glaube, das ist halt auch so wieder so ein Problem, dass man in der Redaktion als Benchmark...
Nein, aber da will man nichts hin. Wenn ich ein 7950 X3D habe, möchte ich ja, dass Spiele besser fluppen. Und wenn ich gerne und häufig neue Grafiktreiber installiere und jedes Mal danach dann in meinen Lieblingsspielen wieder die Shader vorab kompilieren muss, dann erwischt mich das beim Downgrade vom 7950 X3D auf den 98 X3D dann doch.
Also ich wiederhole meine These. Ich glaube, das ist etwas, was vor allem die Benchmarker in der Redaktion tangiert. Ich glaube, der normale Spieler, für den ist das... aber das könnten wir ja auch mal irgendwie in eine Umfrage packen oder so, mal schauen.
Aber was sagst du denn zur Verfügbarkeit zur Preissituation?
Gut. Also was heißt gut, ne? Man kann jetzt natürlich wieder argumentieren, ja, es müsste noch günstiger sein und was auch immer. Aber also soweit ich das überblicken kann, kriegt man die Dinger doch eigentlich relativ gut zum UVP. Und wir reden jetzt von Tag 2 nach dem Marktstart oder Tag 1 eigentlich nach dem Marktstart eigentlich erst. Also wenn ich mir das jetzt überlege, wie sich das die nächsten Wochen entwickeln wird, das ist doch eine gute Verfügbarkeit. Da kann man doch jetzt eigentlich nicht meckern, oder? Was meinst du?
Ja, ich gucke gerade nochmal im Preisvergleich, was so da gelistet wird. Aber auch da habe ich den 9950 X3D. Also das ist ja etwas, was es bei den Grafikkarten bis jetzt quasi nicht gibt, dass Händler das etwas an Ware, was sie haben, dann auch noch im Preisvergleich listen und am Ende dann noch was
abgeben. Doch, ich habe da relativ viele gesculpte 5090 Founders Edition
ja, für 3-4.000 Euro. Ja, aber hier haben wir ganz klassisch ProShop, Galaxus, Notebooks billiger. Die haben die Dinger alle schon über Geizhals gelistet. Und ja, da muss man aktuell laut Preisvergleich für Lagerware 20 Euro Aufpreis zahlen beim größeren und kriegt den kleineren aber auch dort, wenn ich nicht so einen Verfügbarkeitsbot wie den unseren nutze, auch über einen Preisvergleich für 659 Euro UVP. Also ja, die Nachfrage wird auch kleiner gewesen sein als bei so mancher Grafikkarte.
Ja, definitiv. Also ich meine, wir reden hier im Endeffekt nur noch von einem Prozessor für 700 plus Euro.
Ja, 900,
das ist
800, Entschuldigung.
Natürlich dann auch preislich High-End. Ne?
Ja, aber wer sich umguckt, sollte hier zu UVP oder knapp darüber fündig werden und muss jetzt nicht panikmäßig die Angebote, die aber auch für 900 Euro plus im Netz kursieren, da zuschlagen. Ja. Also unterm Strich eine runde Sache. Wie geht's aber weiter mit X3D? Weil es wird ja immer offensichtlicher, dass das die richtig guten Prozessoren sind. Sie sind teurer, aber haben sich nicht damit trotzdem die fast so teuren Non-X3D-Top-Modelle erledigt? Also ist ein Prozessor ohne den Cache in Zukunft dann nicht eigentlich nur noch in den Einstiegsklassen?
Naja, also es kommt halt immer darauf an, für was man diesen Prozessor nutzt. Wenn man halt wirklich einfach nur auf die Anwendungsleistung aus ist, und klar, das werden halt im Retail-Markt die wenigsten sein dann, Aber dann bringt mir der Cache ja gemeinhin sehr ja, wenig.
Dann spare ich 130 Euro mit einem 59X.
Ja, ist auch Geld. Ja, muss man halt schauen, wie das Ersparnis ist. Ne? Also wenn es jetzt wirklich nur 30 Euro sind, dann ist es dann wahrscheinlich auch
130.
Okay. Ja. Ich meine, gerade bei dem 12-Kerner zum Beispiel, da konnte man sich den X3D-Cache halt eigentlich sparen, weil man ja nach wie vor diese 6 plus 6-Kern-Aufteilung hat. Und wie gesagt, es funktioniert nicht, dass man mit den Kernen vom rechten auf das linke CCD gut zugreifen kann, was den Cache angeht. Das heißt, solange wir diesen 8 und 8 Kerne bzw. 6 plus 6-Kerne-Aufbau haben, solange wir diese zwei CCDs in dieser Konfiguration haben und da das Infinity Fabric oder der I.O. Die einen Flaschenhals darstellen.
Du bist ja nächste Woche noch im Urlaub,
Fabio. Solange wird sich daran auch nichts ändern. Deswegen sehe ich eigentlich den Sinn für eine X3D-Version des 12-Kerners, des 9900, die sehe ich persönlich nicht. Das Ding wird sich wahrscheinlich auch wieder nicht gut verkaufen, weil es auch einfach wieder...
Wobei der dieses Mal ja wenigstens nicht dann auch in Anwendungen noch langsam
ja, das ist okay, aber ja, das ist dann halt... Der steht halt meiner Meinung nach zu stark zwischen den Stühlen in der Preisklasse.
Ja.
Beim 9900... Moment, nein, beim 9800, so, also der normale 8-Kerner,
ja.
Da haben wir es ja, denke ich, schon gesehen, dass, das Kaufverhalten, gerade auch bei uns in der Community, bei den neuen Ryzens, als sie dann im August rauskamen, im High-End-Bereich eher verhalten war. Also für die Gaming-Leistung hat sich das im Endeffekt ja dann so niemand gekauft, was im Endeffekt aber natürlich dann auch wieder daran liegt, dass der 7800 X3D nicht oder nur marginal geschlagen wurde.
Ja, das die halt den und den halt schon alle gekauft
ja.
hatten. Die nicht ein
5 quasi, also wer auf ARM 5 war und gespielt hat, der hat sich wahrscheinlich den 7800 X3D gekauft. Und klar, für die war dann halt eben High-End ohne X3D entsprechend uninteressant und ich vermute, das werden wir dann mit der nächsten Generation, wenn sie dann irgendwann kommt, nächstes Jahr wahrscheinlich ja erst. Oder tut sich da diesen Herbst was? Ich weiß es nicht.
Gehe ich nicht von aus.
Aber ich vermute, wir werden das in der Art und Weise wiedersehen. Oder was meinst du?
Ja, und ich frage mich halt, und die Frage lasse ich jetzt als abschließende Frage hier offen im Raum stehen, gibt es die ganz großen Prozessoren auch in Zukunft noch ohne X3D-Cache? Fabian, lass uns zum nächsten Thema kommen. Der Verfügbarkeit. Lass es da bleiben. Und bei AMD. Letztes Mal waren wir live dabei, als die Radeon RX 9070, XT 9070 in den Handel gekommen sind und waren da erstmal positiv überrascht, dass es überhaupt Angebote zum UVP gegeben hat. Und das lief ja auch erstmal noch so weiter über die nächsten Stunden. Und auch die nächsten Tage hat man sie immer mal so bekommen, aber es ist immer häufiger es ist immer mehr zur Ausnahme geworden. Und wenn ich jetzt mal gucke, wir hatten gestern noch wieder ein Update unserer FPS pro Euro Kaufberatung bei Grafikkarten. Da haben wir uns mal hingesetzt, oder in dem Fall unser Forennutzer Main, der das ja für uns hier aufbereitet, und haben geguckt, was waren denn jetzt die durchschnittlichen 10 niedrigsten Preise zuletzt in diesen Verfügbarkeitsspots, die wir haben, um zu sagen, okay, das wäre jetzt ein Preisniveau, das niedrigste Preisniveau, was jetzt am Markt verfügbar gewesen ist. Und da stehen hier für die XT 829 Euro. Der UVP liegt bei, ich vergesse ihn immer wieder, 789 Euro, glaube ich. 689 Euro, genau, 689 Euro. Also das sind 140 Euro mehr. Und bei der 9070 sind es 699 Euro gewesen, wenn man den Mittelwert aus den 10 günstigsten letzten Angeboten an Lagerware nimmt. Und die liegt bei 629 Euro. Also ja, ich muss aktuell auch mindestens einen gehörigen Aufpreis zahlen gegenüber.
Da würde ich jetzt gerade direkt einmal reinbrechen, nochmal mit dem Vergleich zu den GeForce-Karten.
Gerne, denn, da wollten wir ja auch
ich hatte das reden. Die zu den, da auch drin. Ich hatte das ja in der Sonntagsfrage, am Sonntag, ja, wer hätte es gedacht. hatte ich gefragt, welche dieser Grafikkarten in der jeweiligen Preisklasse, also 9070 versus 5070, 9070 XT versus 5070, was würdet ihr empfehlen, nicht selber kaufen, empfehlen. Und da hatte ich mir das auch so ähnlich angeschaut. Ich bin ja auf unseren Verfügbarkeitsspot gegangen, also ich habe das ja am Samstagabend oder was, hatte ich das aufgesetzt, ja. Habe geschaut, okay, Freitag, Samstag. Und dann habe ich mir habe ich mir den Median berechnet der Verkaufspreise. Also
50% der Angebote waren teurer und 50% der Angebote waren günstiger. Genau. Es ist nicht der Mittelwert.
Na, der Preise, sondern, das ist ja wieder so, das ist ja wieder so ein Nerd-Ding. Der Median ist ja auch nur ein Mittelwertsmaß, genauso wie arithmetisches Mittel, quadratisches Mittel oder baryzentrisches Mittel, geometrisches Mittel, harmonisches Mittel,
bla, bla, bla. Ich war mal Statistiktutor an der Uni.
Stimmt, da war ja mal was, ne?
Langes Ziel.
Das ist ja nur eine Art und Weise, einen Mittelwert zu bilden. Und der Median ist da ja hilfreicher, dachte ich mir in dem Fall. Das Problem ist, wenn man das arithmetische Mittel nehmen würde, wir würden halt so 9.999 Euro Ausreißer, die es ab und zu mal gibt.
Ja, die hauen dann
die
rein.
Die würden das ja komplett verzerren. Deswegen sagt man halt, okay, gut, die Hälfte der Grafikkarten, die hier gelistet wurde, die war zu diesem Preis oder günstiger verfügbar. Da dachte ich mir, das wäre eine relativ gute Metrik, was Main dann ja...
Siehst du, so hat jeder seine andere relativ
gute Metrik. Was Main gemacht hat, war die 10 günstigsten und nicht die Hälfte. Aber mit dieser Hälfte bin ich darauf gekommen, dass wir die 9070 am Freitag und am Samstag im Median, also das, die Hälfte der Angebote, die war 730 Euro oder weniger.
Okay, 30 Euro so, mehr
und als erst. Bei der GeForce RTX 5070 waren es 820 Euro. Und
Und da hatte er jetzt gestern 730 Euro für die 10 günstigsten
Angebote. Der 5070, echt? Okay.
Ja.
Die will offensichtlich...
Es gab sie Anfang der Woche habe ich doch auch bei uns im Discord geschrieben, da gab es doch mal eine für 709 Euro, glaube ich. Wir erinnern uns, UVP sind 6,49. Ja. Aber wir waren wenigstens mal auf dem Weg, die 6 zu sehen.
Die 5070 will offenbar niemand haben, dazu kommen wir gleich auch nochmal. Und bei 9070 XT, da kam ich auf 850 Euro... versus 1.100 Euro für die 5070 Ti.
Ja, und da waren es 1.099.
Ja, das ist, das läuft dann ja. Ich glaube, bei mir waren es wahrscheinlich auch 1.099 irgendwas und ich habe es dann gerundet.
Und da muss man auch sagen, die hat sich da wirklich auch, nachdem sie ja auch am Anfang wirklich mit Angeboten jenseits der 1.300 Euro für einige Tage dann eher grassierte und...
Gibt's immer noch.
Ja, so 1.100 Euro, manchmal auch darunter, wir hören es ja an deinen Median. Ja, aber unter 1.000 nein. Und 8,79 UVP habe ich schon Wochen nicht gesehen, würde ich sagen. Das gab es am Anfang und dann war es das gewesen mit 8,79. Ja, bleiben wir noch kurz noch bei den Preisen, weil um die ging es, glaube ich, nicht bei dir. Eine 5080, die 10 günstigsten Angebote über die letzten Tage waren 1.335 Euro. Also auch nicht mehr 1.600, aber es sind dann eben auch nur die günstigsten von uns dort gefundenen Angebote. Das sind teilweise Einzelkarten oder drei Stück. Vielleicht sind es auch mal 20. Und
vielleicht ist es auch eine Ventus 3X. Ne?
Ja, so. Und die will man halt einfach nicht. Und bei der 5090 waren die 10 günstigsten Angebote 3.299 Euro. Und ja, da hat man jetzt gerade die letzten 2-3 Tage diese Woche eher mal wieder Karten gesehen, die Richtung 3.000 gingen als Richtung 4.000. Juhu. Aber wir erinnern uns, auch diese Folge wieder, der UVP sind 2.329 Euro. Die Partner haben zwar UVP-mäßig schon auf dem Papier ordentlich was draufgelegt, aber es ist halt Wahnsinn. Es ist der doppelte Preis dessen, oder was man letzten Sommer für eine 4090 ausgegeben hat. Effektiv. Also es ist...
Ja,
die jetzt nicht so viel schlechter
ist. Ja, die vor allem einfach deutlich effizienter ist. Ne? Also meiner Meinung nach das attraktivere Produkt, das es jetzt nicht mehr gibt. Naja,
und wo wir schon bei der FE sind, heute Morgen gab es ja das, ich glaube, es ist das dritte Mal seit Start und dem Freitag nach dem Start am 30. Januar, dass eine 5090 FE im deutschen Nvidia Store
war. Wie lange war sie denn verfügbar? Eine oder zwei Sekunden?
Ja, da können wir ja mal gucken. Ich glaube, unser Bot, was heißt ich glaube, ich weiß, dass unser Bot das ja immer nur für Minuten listet, aber angegeben hat er von 10.08 bis 10.09 Uhr.
Was? Für die 5090. Tja. Verrückt.
Aber komm, jetzt lass uns doch, nee, wir müssen doch bei Radeon bleiben. Also, wie siehst du es denn aber mittlerweile? Jetzt kommen wir mal wieder zurück. Jetzt haben wir die Preise auch der GeForce-Karten besprochen. Wir sind jetzt also bei 699 Euro mindestens für die 9070 und 829 Euro mindestens für die XT. UVP, das ist ja auch wieder so eine Diskussion, ne? Es gab ja die Gerüchte, das UVP ist ja ein zeitlich begrenztes Angebot, das kann sich keiner leisten. AMD hat den Preis dann zwar so niedrig gesetzt, musste auf die Lagerware dann aber auch noch Rabatte geben. Das machen sie zeitlich begrenzt. Danach kann sich das keiner mehr leisten, die Karten so zu verkaufen, weil die Händler haben die ja schon teurer eingekauft und die Partner, die GPUs und den RAM auch. Dann hat AMD sich zu Wort gemeldet, hat gesagt, wir werden weiter dafür sorgen, unsere Partner und Händler dazu zu ermutigen, war glaube ich, ne, to encourage. Ich meine, das geht mit Worten, am besten geht das aber mit Geld, die Preise zu halten. Aber Stand jetzt ist das Thema UVP ja hier auch erstmal vorbei.
Ja.
Und wir haben sie auch für 1189 Euro bei Galaxus gerade, die Radeon RX 9070 XT Steel Legend
von. Ja, also UVP-Angebote kann ich hier auch nicht mehr ausmachen. Ich meine, das ist natürlich an sich schade und traurig und nicht schön. Ja, es ist auch nach wie vor so, wenn man jetzt einfach nur auf FPS pro Euro schaut, da ist jetzt zum Beispiel eine 7800 XT deutlich attraktiver als die beiden neuen Grafikkarten. Ich würde sie trotzdem nicht kaufen, weil sie kein FSR 4 hat, aber auch hier hätte es für Spiele besser laufen können, nur vor dem Kontrast, den wir halt mit GeForce RTX 50 haben, sind halt auch Preise 100 Euro über dem UVP noch extrem attraktiv beziehungsweise attraktiver. Und ich weiß nicht, was jetzt trauriger ist an diesen beiden Feststellungen, aber ja.
Lass uns mal noch über ein anderes Thema, nee, über das gleiche Thema reden. Vorhin schon kurz angekannt. Ich schneide es, müsste es eigentlich rausschneiden, aber ich lasse es einfach drin. Ja, es ist auch wieder ein Abbild meines geistigen Zustands in dieser völlig überfluteten Woche an Themen, inklusive Reisetätigkeit und Krankheiten zu Hause und was da noch alles so dazukommt. Und außerdem, du bist nächste Woche im Urlaub, Fabian. Was meinst du, wie mich das schon mitnimmt? So, aber jetzt mal wieder zurück zum Ernst der Sache. Nvidia hat jetzt gesagt, wenn wir das hier hören, als Update zur Games Developer Conference nächste Woche in San Francisco, dass sie, wenn man den Zeitraum vergleicht, von Start RTX 40 zu RTX 50 bisher doppelt so viele Grafikkarten ausgeliefert haben. In der 50er-Generation.
Und das ist ja jetzt eine sehr wilde Aussage, die musst du vielleicht noch einmal wiederholen, dass man die sich dann auch auf der Zunge zergehen lassen kann.
Also Nvidia wird sagen, dass der Demand oder die Nachfrage nach RTX 50 einfach alles bis dato Dagewesene geschlagen hat, dass sie selbst mit einer doppelt so hohen Anzahl an innerhalb von der ersten 5 Wochen ausgelieferten Grafikkarten dagegen einfach nicht ankommen.
Doppelt so viele.
Und sie nennen keine absoluten Zahlen, aber sie haben sich eben zu dieser relativen Aussage hinreißen lassen.
Und die ist bezogen auf die ersten 5 Wochen seit Marktstart der neuen Generation. Jetzt muss man sich anschauen, was passiert ist in den ersten 5 Wochen seit Marktstart bei den jeweiligen Generationen. Na, wir hatten.
Und das haben wir gemacht.
Das hat ja Nvidia sogar selber gemacht, oder nicht?
Nein, das, was ich dir geschickt habe, ist die von mir um Modellnummern erweiterte Darstellung dieser Grafik. Ja, du glaubst es doch wohl selber nicht.
Ich war gerade auch perplex, dass sie das ja sogar selber gemacht haben, als ich hier durchgescrollt habe. Nee, du hast ja recht.
Also die News ist mittlerweile bei uns online, ihr könnt euch das angucken. Nvidia hat halt 2 Graphen gezeigt, die nicht perfekt parallel verlaufen, aber wo man sieht, RTX 50 läuft deutlich über RTX 40 und in Summe ist die Anzahl ausgelieferter Grafikkarten von Woche 0 bis Woche 5 doppelt so hoch bisher. Und was ich jetzt gemacht habe in dem, was auf dieser Darstellung die Fabian da hat, ist, ich habe mal Woche für Woche raufgepinselt, wann welche Grafikkarte erschienen ist. So, jetzt bist du wieder dran. Genau in dem Moment trinkst du Tee.
Genüsslich. Das ist sehr genüsslich, was wir hier sehen. Und zwar hat's bei der Ada-Generation, gelernt, oder ich sage einfach Ada, um alle zu ärgern, jetzt ist es mir im Endeffekt auch egal, die gute Frau Lovelace. 4090 ist da ja gestartet, hat den Auftrag gemacht, ich weiß gar nicht, ob das noch Oktober war oder 12. November.
Oktober.
So, 12. fantastisch. Oktober. Die 4080.
Woche 0.
Die hat dann aber 5 Wochen gebraucht, bis sie erscheint.
16. November sind genau.
Das heißt, in den ersten 5 Wochen beim Ada, was auch immer, Launch.
ADA.
Da gab es nur eine 4090. Also da ist noch gar nichts anderes überhaupt verfügbar gewesen. Wohingegen wir bei Blackwell ja die Situation haben, dass 5090 und 5080 zeitgleich an Tag 0 erschienen sind.
Woche 0.
Dann hatten wir die 5070 Ti in Woche 3 und Woche 5 dann die 5070. Das heißt, wir haben in diesem Zeitraum, wenn man so will, 3 statt einer oder halt 4 statt 2 Grafikkarten, die da erschienen sind. Was im Endeffekt Nvidia also sagt, ist 5090, 5080, 5070 Ti und 5070 haben sich gerade einmal doppelt so viel verkauft wie die 4090 allein in 5 Wochen.
Oder dann noch die 5080 hinten drauf. 40, je nachdem, was. Das ist ja auch wieder, genau, das ist ja auch wieder die Frage, ne? Sie sprechen von ausgelieferten, wohin? Jetzt zum Endkunden oder an Bordpartner oder an die Distribution. So genau wissen wir das nicht. Das hat Nvidia, soweit ich weiß, auch nicht spezifiziert. Aber ja, auf jeden Fall ist der Vergleich, der hinkt.
Und zwar deutlich.
Und was sie trotzdem sagen damit ist, es ist jetzt nicht so, dass wir gar keine GPUs ausgeliefert haben. Wir haben mehr GPUs ausgeliefert als in den ersten 5 Wochen damals vor 2 Jahren.
Ja, aber ist halt die Frage, wie viele 4090 halt haben sie denn? Also ich meine, das war ja vor 2 Jahren. Ich meine, aus heutiger Perspektive ist die natürlich spottbillig, die 4090 für damals. Was war UVP am Anfang? 1.700, 1.800, 1.900 Euro?
Das war ja auch noch Covid und Wechsel und Mehrwertsteuer. Das hat sich ja x-mal geändert. Ja,
aber dass man im Endeffekt sagt, hey, wir haben 4 Grafikkarten oder 3 Grafikkarten und die haben sich nur doppelt so viel verkauft wie unser 1.700, 1.800, 1.900 Euro Flaggschiff der letzten Generation binnen 5 Wochen. Ich bin eigentlich überrascht, dass sie die Zahlen so rausgeben. Also ich meine, sie haben keine Zahlen genannt.
Nee, sie geben
ist
die
ja
Zahlen.
Also relativ.
Ja, und sie haben ja auch diesen Vergleich nicht
angestellt. Aber also mich wundert, dass sie diesen Vergleich überhaupt anstellen. Probieren wir es vielleicht so, weil also dass das ja irgendwie Leuten auffallen muss, dass da Äpfel mit Birnen verglichen werden, das muss ja auch Nvidia irgendwie gepeilt haben, oder
und
nicht?
Hast du noch die Situation mit RTX 3000 im Kopf? Die waren doch alle noch verfügbar. Oder wie ist das gewesen? Weil jetzt haben wir ja auch noch die zusätzliche Herausforderung, dass es ja nur noch Nachfrage für die 50er-Serie
gibt. Ach so.
Ja. Also das ändert, also ja, das ändert jetzt erstmal nichts an der ausgelieferten Menge, aber das verschärft ja das Nachfrageproblem meiner Ansicht nach.
Definitiv.
Zusätzlich auch noch. Weil RTX 3000 war doch damals auch der Grund, den wir immer wieder angeführt haben, auch wenn den Nvidia nie bestätigt hat, dass gewisse, also dass es ja so lange gedauert hat mit den kleineren Karten der neuen Generation, weil die älteren ja noch alle am Markt verfügbar gewesen sind. 3070, 3070 Ti, 3080, 3090 weiß ich nicht mehr, da gab es ja schon diese Super, die dann ja auch relativ schnell verschwunden ist. Aber wenn wir jetzt gucken, wir haben keine 4090 mehr, die ist gestern, hat sie ja Main auch wirklich komplett gestrichen aus dem Vergleich, weil sie ist weg.
Ja, das war vor einem Monat auch schon so, da hat man halt 4.000, 5.000 Euro dafür bezahlen müssen. Ne? Das bringt ja nichts, ist ja Schwachsinn.
Ja, und also klar, das ist jetzt, das steht nicht auf der Folie, das hat damit auch nichts zu tun, weil Nvidia spricht über Chipmints, da ist es eher die Einordnung, Moment mal, ihr redet hier über 1 bzw. 2 GPUs versus 3 respektive 4 in 5 Wochen, das ist schon ein Unterschied. Und der Demand ist jetzt nicht unbedingt nur so groß in meinen Augen, weil alle jetzt unbedingt Blackwell wollen im Vergleich zu damals, sondern es müssen halt auch alle,
also, ich meine,
GeForce haben
das,
wollen, Blackwell.
Das Ding ist ja, hätten wir die RTX 40 Grafikkarten noch mit den Preisen, wie wir sie das letzte Jahr über gesehen haben, dann wäre Blackwell ja komplett tot. Also da würde ja niemand bei gesundem Verstand zu den Blackwell Grafikkarten greifen. Dementsprechend, ja, es liegt natürlich nur daran, dass man keine Alternative hatte oder vor allem immer noch keine hat im High-End-Bereich. Das wird dann natürlich auch für 2 Wochen, für 2 Jahre, 2 Wochen wäre schön, für 2 Jahre so bleiben. Insofern, ja klar, was sollen die Leute kaufen? Es gibt nur noch das zu kaufen, es gibt keine Konkurrenz und ja, also das Bild, das Nvidia da zeichnen will, das ist eigentlich, ja.
So, kommen wir noch zur Sonntagsfrage, die ja auch dazu passt, was die Leute kaufen wollen, müssen oder nicht wollen. Denn du hast ja am Wochenende gefragt, was habt ihr euch denn jetzt schon gekauft an neuen Grafikkarten? Und das ging ja sogar
gut. Ja, das war wieder so eine Sonntagsfrage, die internationale Wellen geschlagen hat. Das ist immer lustig, wenn das passiert. Wir hatten ja die neue Radeon-Generation, wie wir alle wissen, und da kam ich natürlich nicht umhin, da auch eine Sonntagsfrage zuzuschreiben. Und zunächst einmal, Warte, erste Frage. Hat AMD dich mit RDNA 4 und FSR 4 positiv überrascht? Das ist ja jetzt keine Wertungsfrage, wo man sagen muss, ist gut, ist nicht gut, sondern einfach nur, ob es einen positiv oder negativ überrascht hat oder ob es so war, wie man es erwartet hat.
Genau, und ausgehend von was für, immer für genau. Eine
Erwartung. Jan, wie war das bei dir?
Ich gehöre der Mehrheit an. Ich habe gesagt, ja, sie haben mich positiv überrascht. Das haben auch 76,5% der anderen Teilnehmer gemacht. Und 20% haben gesagt, ja, das ist im Rahmen meiner Erwartungen. Nur 3,4% nicht, hatte mir
das mehr. Das waren bestimmt die, die den 50-90 halt Gegner sehen wollen.
Ja.
Die als wichtigste Neuerung mit Radeon RX 9000, da habe ich diesmal, glaube ich...
Das war frech, da habe ich noch 5-mal überlegt, ob du die eigentlich Multiple-Choice und dann, nein, aber es steht ja, was ist deiner Meinung nach die wichtigste und nicht sind die wichtigste, also man sollte sich entscheiden. Genau,
normalerweise, ich lasse das häufig als Multiple-Choice und dann schreibe ich da aber rein, was sind deine drei wichtigsten oder so, aber weil ich das im Umfragetool nicht... spezifizieren kann, ja, dass es wirklich es nur drei sein dürfen, haben wir da häufig die Situation, dass irgendwie alle Balken bei 100% rumdümpeln.
Naja, aber ja, ich weiß,
und das ist dann relativ langweilig. Deswegen, ja, habe ich es enforced, dass man sich hier entscheiden muss. Und die Gewinner sind die Leistungszuwächse im Allgemeinen, die Raytracing-Leistungszuwächse und FSR 4 mit KI-Upscaling, wo, wer hätte es gedacht, natürlich auch ich meinen Balken gemacht, meinen Haken gesetzt habe.
Ja, ich auch. Aber ganz knapp gewonnen hat Raytracing-Leistung. Mhm. Das hat mich dann wiederum auch erneut
überrascht. Ja, also ich denke, die Leistungszuwächse im Allgemeinen, das hatten wir ja auch schon, je nachdem von wo man da kommt, fallen die ja nicht so hoch aus. Aber der Multiplikator in dem Fall, wenn man von älteren AMD-Grafikkarten kommt, oder die beiden Multiplikatoren sind halt wirklich weniger Einbruch bei Raytracing plus extremes Potenzial über KI-Upscaling. Das sind meiner Meinung nach auch die beiden großen Dinge.
So, und jetzt haben wir ja schon unsere bescheidene Meinung zum Marktstart kundgetan, aber du hast ja auch unsere Community gefragt, wie ist dein Eindruck vom Marktstart der Radeon RX 9070 und XT? 10,5% haben gesagt, das war ein rundum gelungener Marktstart, ich habe daran nichts
auszusetzen. Das ist nicht auch gewagt, aber okay.
Ja, vielleicht sind das die UVP.
Ja, gut, klar.
Es ging ja. Also es war Stunde ja eins, wirklich möglich. Und auch noch am Tag danach. Also wenn man diesen, klar, wenn ich nur abends mal den Preisvergleich gucke,
keine Chance,
in der Mittagspause, da weiß der Geil was, habe ich keine Chance, weil da ist überhaupt nichts gelistet. Das, was gelistet ist, sind eBay-Angebote oder sehr teure Angebote. Man muss dann schon so einen Bot, wie wir ihn jetzt auch haben,
aber wir haben das ja
über Telegram, Discord und das dann... Dann hat man das.
Wir haben das ja letzte Woche auch zusammen nachgestellt im Podcast. Ne? Ich hatte ja mehrere 7090 XT und
weil wir beide
15
Uhr halt am Rechner
zum UVP saßen, im Warenkorb. Also wenn man sich da hingesetzt hat mit anhand des Bots, man hat eine bekommen zum UVP. Das konnte man eigentlich bewerkstelligen an diesen beiden Tagen. Vorausgesetzt, man hat natürlich die Zeit, sich da stundenlang hinzusetzen und auf diesen Bot zu geiern. Ne? Und auch die Muße und Motivation, das dann tatsächlich zu machen. Aber von einem rundum gelungenen Marktstart, klar, wenn man eine gekauft hat in der ersten Stunde und sich dann nicht mehr damit beschäftigt hat, dann kann man das vielleicht sagen, aber finde ich jetzt auch ein bisschen gewagt. Im Endeffekt, die beiden größten Balken, 39% und 44% waren in Anbetracht der Umstände und meiner Erwartungen, lief es eigentlich ziemlich gut. Und naja, von einem tollen Marktstart kann man auch hier nicht sprechen, aber besser als bei Nvidia mit den GeForce RTX 50 sieht es allemal aus.
Ich habe den zweiten Balken geklickt. Ich fand es schon in Anbetracht der Umstände, und auch wenn ich jetzt gucke, rückblickend die letzte Woche, es gibt schon jede Menge Ware, aber wie gesagt, selbst wenn man auf den Bot geiert, muss man einen ordentlichen Aufpreis zahlen und wenn man das nicht tut, muss man noch mehr zahlen, weil es gibt viele Angebote, die eher Richtung 900 Euro gehen.
Und gerade deswegen war ich dann doch eher bei Balken 3, also bei der zweitschlechtesten, wenn man so will, Option, aber ich meine, die schlechteste war ja, es ist genauso schlimm wie bei GeForce und nee, das ist es nicht. Es ist merklich besser, es ist deutlich besser, sowohl was die Verfügbarkeit, gerade auch, aber auch was die Aufpreise angeht. Aber das ist trotzdem kein Gut, dass das irgendwie dann...
Ja, und sie sind halt alle, bis auf ganz wenige Angebote, weil sie auch mehr Abstand zu dieser 1.000-Euro-Marke haben als eine 5070 Ti, haben sie die halt in der Regel nicht gerissen. Und während die Ti sie halt weiterhin reißt, obwohl sie eine 800 oder sub 900 Euro Karte ist, und ich finde, das ist immer auch nochmal so dieser psychologische Aspekt, und eine etwas über 1000 Euro Karte wie eine 5080 ja über Wochen eher Richtung 1700 Euro, 2000 Euro tendiert ist, was ja wirklich dann schon ganz andere Gefilde gewesen sind. Aber 6,6% haben gesagt, das ist im Endeffekt nicht weniger katastrophal als bei RTX 50. Aber die Minderheit dann in dieser Umfrage.
Ja, stimmt.
Ziemlich klar gingen deine Vergleiche aus. Da hattest du ja schon auf die Preise
ja, verwiesen. Also
was würdest du empfehlen? 50, 70 oder
ich meine, ich dachte 70? Halt zuerst, okay, machst du den Vergleich halt anhand UVP, aber das ist ja das ist ja schwachsinnig. Also ich glaube auch nicht, dass sich das in den nächsten Wochen im Laufe des Frühjahrs noch irgendwie normalisieren wird oder sowas. Mit UVPs zu arbeiten ist halt aus redaktioneller Perspektive einfach irreführend für die
Ja, zumal Leser. Es bei AMD ja keine eigenen Referenzdesigns ja. gibt und abzuwarten bleibt, ob die Add-in-Board-Partner, die AIBs, ihre UVP-Modelle in Zukunft weiterhin anbieten werden oder einfach sagen, ja, da
gibt es ja nicht so viel. Das ist ja direkt die nächste Geschichte. Klar, es gibt die UVP-Modelle, aber das ist dann ja ein Stück weit auch immer nur ein Feigenblatt, wenn man dann einen Kühler drauf verbaut, den eigentlich niemand haben möchte.
Ja, oder man sie einfach nicht verkauft.
Ach so. Ne? Also da ist halt wirklich die Frage, inwiefern, also zumindest stelle ich mir die, was wir eigentlich in Zukunft machen können, um das Thema Preis sinnvoll kommunizieren zu können. Ich finde, ich glaube, dieser Median-Ansatz, wir schauen uns die letzten x Tage an und sagen dann, okay, das war der Median, über den das Produkt halt angeboten wurde. Und das ist jetzt einfach der Preis, mit dem wir rechnen.
Ja, mal gucken. Vielleicht kann Steffen da auch noch
was. Das ist, denke ich, schon ein relativ sinnvoller, praxisnaher Ansatz, um das noch irgendwie redaktionell aufarbeiten zu können. Denn gerade diese ganzen Preis-Leistungs-Diagramme, die wir machen, entweder wir schauen dann wirklich jeden Tag, okay, und schätzen dann mal ab, ja, was ist aktuell die Lage.
Ja, und streiten uns über den Mittelwert,
welchen wir nehmen. Ja, gut. Also, wenn du da ein quadratisches Mittel nehmen willst, dann kannst du das machen, aber das ist dann, glaube ich, ziemlich bescheuert.
Komm, lass uns zurück zur Frage kommen. Also 50, 70 oder 90, 70 für 820 oder 730 also, Euro. Sagen 93%.
Ja, eine lange Rede, kurzer Sinn.
Das ist auch die schnellere Grafikkarte mit mehr Speicher. Sie hat nicht das Nvidia-Ökosystem. Sie hat kein MFG. Ich erwähne es dieses Mal auch wieder einmal, weil das gehört dazu, finde ich. Auch wenn ich dieses Feature nicht als das entscheidende Feature dieser neuen Generation
ansehe. Was ist es denn dann? Was ist denn das entscheidende Feature? Der brennende Stecker? Die extrem hohen Kosten.
Nein, es gibt schlechtere für mich kein Effizienz entscheidendes Entscheidungsmerkmal dadurch. Ne? Also ich hätte auch mit einer 40er-Serie gut weiterleben können. Ja, so, aber also 93% sagen die Radeon. Und dann war die nächste Frage, 1.100 Euro für eine 5070 Ti oder 850 Euro für eine 9070 XT. Die 5070 Ti ist ja schon die bessere Grafikkarte. Insofern hätte ich erwartet, dass es nicht nur 0,9% weniger sagen, 1,1% weniger sagen die Radeon, aber es sind erneut 92%,
die sagen ja die Also ich bin auch davon ausgegangen, dass das die Tendenz sein wird bei beiden Grafikkarten, dass die Radeon besser wegkommt. Das ist auch einfach aktuell die Stimmung. Dass es so deutlich ist und insbesondere, dass es auch bei der XT gegen die Ti so deutlich ist, das hätte ich aber auch nicht erwartet. Aber wenn man sich halt auch hier die Preise anschaut, ne, 250 Euro Unterschied, klar, also da gut, ich brauche CUDA, also whatever, aber aus einer Gaming-Perspektive würde ich da gar nicht erst überlegen, die GeForce zu nehmen.
So, und was haben die Leute denn jetzt genommen?
Das war auch interessant. Ich hatte erstmal wieder gefragt, okay, diese neuen beiden Radeons, wolltet ihr eine kaufen? Habt ihr vielleicht eine gekauft? 3,4% meinten, sie haben eine 9070 gekauft, 7,2% eine 9070 XT.
Also 10% der 4.000 Teilnehmer haben sich eine gekauft.
Ja gut, das ist ja eine Umfrage, die spricht wahrscheinlich auch eher Leute an, die Interesse an den Radeon-Grafikkarten hatten, allein aufgrund des Titels, da kommen wir gleich nochmal zu. Interessant war da dann halt eher das Verhältnis zu, ich wollte eine kaufen, habe aber meine Wunschmodelle oder generell hat keine Karte zum UVP bekommen. Das war bei beiden ungefähr, doppelt so hoch. Also bei der 9070 waren es nicht ganz doppelt so viele, wie eine bekommen haben, die keine kaufen konnten aus dem Grund. Und bei der 9070 XT waren es ein bisschen mehr als doppelt so viele. Also wir sehen auch hier die Nachfrage nach der 9070 XT, die war höher. Das Angebot zum UVP anscheinend auch.
Oder Wunschmutter.
Ja. Aber die Community tendiert zur XT. Wer hätte es gedacht? Und dann habe ich das nochmal größer aufgezogen, um alle Grafikkarten, die wir seit Anfang des Jahres gesehen haben, als Neuerscheinung.
Außer die 5070.
Doch, die ist da auch mit drin. Nee, außer...
Die 5070.
Genau, die wollte ich gerade auch noch... Die wollte ich gerade auch noch... Die, tatsächlich habe ich am Samstag gar nicht an die gedacht, sonst hätte ich sie auch mit
reingepackt. Ich habe sie am Samstag, als ich abgestimmt habe, auch nicht vermisst. Aber jetzt, wo wir nochmal drüber
sprechen, Sonntag. Stimmt, wir hatten ja noch die Art. Ja, aber gut, die habe ich mal gelinde... ignoriert und habe 5090, 5080, 5070 Ti, 5070, 9070 XT und 9070 eine Umfrage gepackt und gefragt, okay, wer hat sich denn da jetzt was gekauft? Aus unserer Community. Und wie gesagt, das ist halt das große Problem, weswegen ich nicht sagen würde, dass diese Umfrage repräsentativ ist. Auch nicht, also sowieso nicht global und auch nicht für den deutschen Markt an sich repräsentativ. Wir sind immer noch eine enthusiastische Bubble. Aber auch innerhalb der würde ich da meine Fragezeichen setzen, weil diese Umfrage, die Sonntagsfrage mit dem Titel AMD Radeon RX 9070 XT, wie gefallen euch die neuen Grafikkarten und kauft ihr eine? Das wird eher Leute ansprechen, die Interesse an AMD-Grafikkarten haben oder sich vielleicht eine gekauft haben, als die...
Ja, weil die werden ja auch gefragt. Genau,
als die, die schon vor Wochen eine 5090, 5080 gekauft haben und für die das Thema Grafikkarte jetzt wieder bis zur nächsten Generation erledigt ist. Dementsprechend ist hier ein gewisser Hang zu AMD-Grafikkarten zu erwarten, aber die Ergebnisse sind trotzdem ziemlich eindeutig. 1,2.
Und das sind übrigens auch Sachen, die nie von denjenigen, die sowas dann auch gerade in den englischen Sprachraum rüber screenshotten, mitgenommen werden. Das ist dann out of context.
Moment, stopp, da muss ich tatsächlich, dazu ging ja zuerst, bevor wir die Ergebnisse nennen, machen wir das jetzt noch, meine Güte. So, das ging zuerst rund im deutschsprachigen Raum, da wurde so ein 3D-Center aufgegriffen und in ein Tortendiagramm gegossen. Und da wurde es nicht erwähnt, dass diese also zumindest habe ich es nicht gesehen, als ich überflogen habe, dass diese Umfrage ja tatsächlich nicht repräsentativ sein kann. Dann hat es Videocards aufgegriffen und auf Englisch übersetzt. Und da steht aber tatsächlich drin, die Umfrage ist über RDNA4-Grafikkarten. Also,
okay, das habe ich
nicht gesehen. Ist es für die RTX 50
vielleicht? Hat der gute Jeff Leaker das ganz ordentlich eingeordnet.
Ja, zumindest ansatzweise. Und das sind dann auch immer direkt die Bauchschmerzen, wenn ich sehe, dass diese Sonntagsfragen international oder was auch immer aufbereitet werden, was ab und zu mal vorkommt, von wegen, das ist aber doch nicht repräsentativ. Aufpassen. Aber gut, zu den Ergebnissen jetzt endlich mal. 1,2% 5090, 2,2% 5080, 0,8% 5070 Ti, gerundet 0,0% 5070. Ich habe tatsächlich gesehen, man kann ja mit dem Mauszeiger drüber fahren und sieht, es hat inzwischen eine Person hat sich gefunden, die angegeben hat, eine 5070 gekauft zu haben. Ich weiß nicht, ob das ein Troll ist, falls nicht, mein Beileid. Dann haben wir die Radeon RX 9070 XT bei 7,6%, also gewaltig. Also
wir haben die GeForce kombiniert bei 4,2.
Ja, ne? Und dann kommt die...
Aber es ist nicht repräsentativ, die ganzen GeForce-Inhaber waren ja nicht dabei.
Im schlimmsten Fall war das sehr gut, also außer halt die dabei waren, weil sie abgestimmt haben. Aber ja, aber man sieht da schon, wie groß dieser Balken ist und das ein paar Tage nach Marktstart. Und die 9070, die war bei 2,4%. Und dann habe ich noch 24% wollen eine kaufen, haben aber noch keine bekommen. Zumindest nicht ihre Wunschmodelle oder zu dem Preis, wo sie sich das vorstellen. 3,2% meinten noch, ja, sie haben eine ältere Grafikkarte gekauft. Und das ist auch nochmal ein interessanter Punkt. Ich hatte solche ähnlichen Umfragen zum Marktstart oder zu den Sonntagsfragen auch schon bei RTX 40. Und da war dieser Balken, dass man sich noch eine ältere Grafikkarte gekauft hat, der war deutlich länger. Ich will das jetzt nicht gerade live raussuchen, weil dann klicke ich mich hier wieder eine Minute weg oder so. Aber das war ein Balken, der war im 10, 20, 30% Bereich, je nach Umfrage. Und hier haben wir 3,2%. Also da sehen wir dann das, was wir eben schon besprochen hatten, auch noch einmal in Zahlen gegossen. Und dann gibt es noch den 19-prozentigen Balken mit, ich hatte eigentlich mal Interesse daran, eine neue Grafikkarte zu kaufen, aber das Interesse habe ich verloren und wenn ich mir anschaue, wie das hier alles läuft, dann wundert mich das auch nicht. Und 40% meinten, sie wollten 2025 gar keine neue Grafikkarte kaufen und dabei bleiben sie auch. So.
Aber immerhin wollen es 60%.
Ja. Und oder haben es, ja, oder wollten es zumindest mal, ne? Also da sind ja noch diese 19% mit dabei, die,
ja, ja, die sind,
also 40% haben oder wollen. So. Und diese, und der Anteil derer, die der schon hat, das wurde auch in diesem Tortendiagramm berücksichtigt. Und da sieht man dann halt auch 71% der GPU-Neukäufe, die wir mit dieser Umfrage registriert haben, zumindest Stand, wann war das? Keine Ahnung, vor ein paar Tagen. Wird sich nicht mehr viel geändert haben seitdem bei über 4000 Teilnehmern. Wobei ja natürlich auch wieder nur 700 dann tatsächlich was gekauft haben. 726 waren es damals. Naja, auf jeden Fall AMD zu Nvidia ist 71-29% in dieser Umfrage. Ja. Bei uns in der Community.
Aber, ja,
aber ich denke, die Tendenz und die Deutlichkeit, in der sich das zeigt, klar, es wird in der Praxis marktübergreifend nicht so deutlich sein, aber die Tendenz wird da bestimmt dann auch.
Und unterm Strich bedienen ja beide Grafikkarten auch die bisher niedrigsten Preispunkte der neuen Generation. Also die 5070 steht dazwischen, aber die war ja zu Anfang auch überhaupt nicht verfügbar. Über die ersten Tage gab es da ja quasi gar nichts. Und da kann ich auch noch mal kurz reingucken. Man kann ja hier auf der Startseite in den RTX 50 Verfügbarkeitscheck gucken und sich dann nur die 5070 auswählen. Da sind seit heute Morgen ja auch immer noch Karten verfügbar. Oh, mal wieder eine 719 Euro, ja, hier Tiefpreis.
Also man sieht, finde ich, bei der auch wirklich, es geht mit den Preisen bei der gefühlt schneller runter als bei den anderen.
Ja, ja.
Und ich meine, wir haben ja hier diesen schönen 0,0%. Das fand ich auch lustig. Ich glaube, sowohl 3D-Center als auch Videocards meinten, ja, die 5070 ist noch nicht drin, weil die zu neu ist oder sowas. Aber die ist ja, aber die beiden AMDs sind ja sogar noch neuer an dem Tag. Ne? Also es ist einfach wirklich so, dass bei uns zumindest niemand eine 5070 kauft. Und auch, ich meine,
der registriert das und gerne sonntags an Tag.
Genau. Und dann auf die Sonntagsfrage zu Radeon klickt. Aber ich meine, es wundert mich in dieser Deutlichkeit wieder. Ich hätte schon gedacht, ja, die kommt halt auf 0,5% oder sowas.
Ja, und sie kostet eben ja auch am wenigsten vom
ja,
bisher.
Ja, aber da ist inzwischen bei den Leuten wirklich angekommen, dass das einfach an sich genommen schon keine runde Grafikkarte ist und die 9070 sie dann komplett begräbt. Also das heißt komplett begräbt, ja. Aber halt in Summe einfach das attraktivere Gesamtprodukt ist, gerade auch mit dem Preis dann.
Bis auf das, was jetzt noch kommt, Fabian. Dann haben wir auch alles angesprochen, was wir ansprechen wollten. Wir haben inzwischen kurz vor 1, Dienstagmittag, und Gerüchten zufolge durch Chef-Leaker Videocards gestern behauptet, stellt Nvidia heute 5060 und Ti vor. Ich weiß dazu nichts. Wenn dieser Podcast online geht, wissen wir mehr oder auch nicht.
What's your take? Also wir wissen halt wirklich nichts, ne? Wir haben, also auch Nein. Unter NDA oder so, es gibt kein NDA, wir haben keine Infos dazu.
Ich hab nichts.
Eventuell möchte Nvidia diese Grafikkarten nicht an die große Glocken hängen. Und ich kann mir vorstellen, warum das so ist. Denn nachdem wir ja die fantastische RTX 3060 hatten, vor 4 Jahren, die in der Mittelklasse oder in dem Einsteigerbereich, wenn man so will, 12 GB VRAM geliefert hat und es in der letzten Generation keinen würdigen Nachfolger für diese Grafikkarte gab, wird es 4 Jahre später in der Blackwell-Generation keinen würdigen Nachfolger für diese Grafikkarte geben.
Wie auch in der...
Ja genau, also schon wieder. Wir haben nach wie vor das Problem, dass Nvidia, wie schon bei Ada, mit Blackwell auf Turing-Niveau zurückfällt, auf Super-Turing-Niveau, was den Speicherausbau angeht. Und wir bei der 5060, sollten die Gerüchte stimmen, und davon gehen wir aus, 8 GB haben an 128-Bit. Gut, die 128-Bit mit GDDR7 ist das von der Bandbreite her, ist das absolut in Ordnung für so eine kleine Grafikkarte. Die wird auf 450 Gigabyte pro Sekunde kommen, das reicht mehr als aus. Kein Thema. Aber 8 GB Speicher, die reichen nicht aus. Es sei denn, man spielt...
Ja, außer in den Spielen, wo sie bisher schon ausreichen, bei einer 4060 oder wo die 3060 mit 12 GB wahrscheinlich leistungsmäßig und vom Speicher ohnehin auch schon ausgereicht hat. Das ist ja auch immer wieder, mit dieser Kritik müssen wir uns ja auch immer wieder auseinandersetzen. Dass immer gesagt wird, ja, aber braucht man doch gar nicht. Ja, das mag ja sein, dass es für gewisse Spiele ältere oder weniger geringere Auflösungen oder geringere Details nicht mehr VRAM braucht, aber dann hat man meistens schon in der Vorgängergeneration eine Grafikkarte gehabt, die das Spiel auch noch.
Also die Argumentation ist ja meistens.
Und man sich nicht hätte neu kaufen
genau, müssen. Also die Argumentation ist ja meistens so: die Grafikkarte ist kaputt oder ich habe keine und jetzt möchte ich CSGO mit 540p oder halt League oder League of Legends oder irgendein anderer E-Sports, World of Warcraft, so, Dota. Ja, whatever, möchte ich spielen auf einem Full-HD-Bildschirm, so. Und dann ist das noch eine super gute Grafikkarte und man kann nichts dagegen sagen. Ja, meinetwegen, aber du hast es gerade schon gesagt, das war die 3060 auch schon und es war die bessere Grafikkarte, weil sie 12 GB hatte und diese Eignung für potenziell mehr und sie weniger gekostet hat und wir sie schon seit 4 Jahren haben. Ich meine, klar, man kann diese Grafikkarten für diesen Anwendungszweck kaufen, aber das ist halt auch der einzige Anwendungszweck. Denn wir haben in den letzten Wochen mehrmals darüber gesprochen, dass Full HD für Neukäufer eigentlich sowieso raus ist. Niemand sollte sich eine neue Grafikkarte mit Zielauflösung Full HD kaufen. Klar, wir gehen mit der RTX 5060 ins Ultra-Budget-Segment. Mag vielleicht nochmal was anderes sein, da hat Full HD dann vielleicht doch nochmal eine Daseinsberechtigung, wobei ich dann auch sagen würde, kauft ihr halt ein 3060, 4060 gebraucht, was auch immer. Oder halt ich glaube, die 3060 gibt es ja immer noch sogar, ne? Und das Problem ist dann aber, dass diese 8 GB wirklich derart prekär sind, dass das in Full HD bereits zu wenig ist, bei immer mehr Spielen. Und ich habe es bei der 4060 schon gesagt, das ist jetzt hier wieder so, das ist eine Grafikkarte für die Zielauflösung 720p. Und Punkt. Das ist keine Auflösung mehr, die wir in den letzten 10 Jahren noch irgendwem nahegelegt haben. Das ist einfach, also das ist gerade auch bei der 4060, die es ja auch nochmal mit 8 GB gibt, ja, da wird es eine 5060 Ti, ja. So meinte ich, bei der Ti. Die wird es mit 8 GB und mit 16 GB geben, sagen die Gerüchte.
Und zwar ohne Kritik.
Die 16 GB.
Anscheinend direkt vornweg.
Bitte?
Ja, ohne dass es das große Kritik an einer 8 GB-Variante erst geben muss.
Die 16 GB-Variante ist dann ja auch wieder nur ein überteuertes Feigenblatt dafür, dass es halt in der Basisversion Stillstand gibt. Und diese 16 GB-Variante, ja, das wird lustig werden, weil man die direkt gegenüberstellen kann. Das wird lustig werden, weil sie teilweise die 5070 schlagen wird, wenn der Speicher ausgeht. Und hätte Nvidia jetzt diese beiden Grafikkarten in der Preisklasse, in der Leistungsklasse mit 12 GB gebracht, wäre ich da auch nicht so kritisch gewesen wie bei den 12 GB der 5070. Und hätten sie die 5060 mit 10 GB wenigstens gebracht, wäre das vielleicht auch nochmal ein Unterschied. Aber bei 8 GB, bei beiden Grafikkarten, ja, muss man ganz ehrlich schon die Debatte aufmachen, inwiefern das nicht Ressourcenverschwendung ist.
Ja, und Nvidia sagt da ja auch gerade wieder gerichtet an die Kritik oder als Reaktion auf die Kritik an den 12 GB für die 5070, für die, denen das nicht reicht, haben sie ja ein Angebot. Nämlich die 5070 Ti, aber
oder die 5060 Ti.
Das kostet halt auch 220 Euro.
Und da ist auch wieder die Frage, wie es preislich aussehen wird. Ne?
230 Euro.
So. Und dann stellt Nvidia ja in der gleichen Präsentation, oder das haben sie ja schon. Wann kommt der Podcast? Nach 14 Uhr, oder? Ja,
so. Ja. Ich weiß auch gar nicht, ob es 14 Uhr ist, ehrlich gesagt. Aber heute gibt es noch eine Verlautbarung.
Wir haben unter NDA die Information, dass Nvidia Ace in den ersten Spielen starten wird im Frühjahr. Beginn am 28. März in Indoi. Und Nvidia wollte in diesem Meeting, Briefing, das wir vorher hatten, auch auf Nachfrage, die häufig kam von vielen Redaktionen, nicht genau sagen, okay, auf welchen RTX-Produkten wird Nvidia Ace in Insoy nutzbar sein. Also es geht konkret darum, vielleicht hole ich das gerade nochmal ab, Nvidia Ace ist eine Möglichkeit, mit der die Entwickler auf die Tensor Cores der GPU zugreifen können, um dort Small Language Models, SLMs, laufen zu lassen. Also nicht diese Large Language Models, die man für ChatGPT und Co. hat, sondern halt eben ganz kleine Modelle, die wenig Platz brauchen, aber trotzdem Platz brauchen, die es dann ermöglichen, dass man zum Beispiel ja NPCs hat, mit denen man agieren kann, wie mit einem Chatbot.
Ja, ohne vorher geskriptet.
Genau, also das haben sie letztes Jahr auf der Gamescom schon gedemot. Da war ich auch einigermaßen angetan von. Das hat ganz gut funktioniert und hat auch einen Mehrwert versprochen. Und jetzt soll es in Insoy wohl so sein, dass man diese Zeus, das sind ja quasi die Sims, halt nur in Insight, das ist ja so ein Live-Simulator-Game, dass man da dann halt eben Insoys hat, die KI gesteuert sind über so ein Modell, sodass sie halt einen Tagesrhythmus haben, der Sinn ergibt. Ne? Sie reflektieren abends, was haben sie gemacht, was machen sie jetzt morgen. Sie planen halt quasi ihren Rhythmus in dieser Welt, sodass es halt nachvollziehbar ist. Und das ist ja durchaus ein Mehrwert, wenn man sagt, man kriegt sowas realistischer hin, als immer nur die gleiche Abfolge von geskripteten Events. Das ist durchaus Potenzial, das man sieht im AI-Umfeld, wo man das nutzen kann in Spielen, wo es Sinn ergeben kann, was auch von Potenzial gezeigt hat. Und das kommt auch nicht nur in dem Spiel, sondern es haben auch noch drei weitere Spiele genannt. Das waren irgendwelche Asia-Dinger, aber es wird in Zukunft immer mehr Spiele geben,
die auf sowas setzen. Aber sie haben halt nicht gesagt, wie viel VR.
Ja, genau. Und sie haben sich halt konkret der Aussage verweigert, auf welchen RTX-Modellen das läuft. Sie haben immer nur gemeint, ja, es wird on a great variety oder we have prod support on many RTX models und was auch immer. Das Ding ist, wir haben exakt eine RTX-Grafikkarte mit 6 GB VRAM. Das ist die RTX 2060 in ihrer ursprünglichen Form.
Ja, und die 3050 6GB, die doch noch...
Ach stimmt, du hast recht. Ja, okay, wir haben zwei. Ja,
so. Die habe ich doch letztes Jahr getestet.
Ja, stimmt, da steht noch der Karton. So. Wenn diese beiden Grafikkarten allein raus wären, dann hätte Nvidia nicht gesagt, es läuft auf vielen, sondern sie hätten gesagt, ja, es läuft auf allen, außer auf den beiden. Aber weil sie halt und die 8 GB Grafikkarten alle rauskegeln mit diesem Ace-Modell, weil das halt eben VRAM braucht und
glaubst du, und
diese Grafikkarten ja nicht nur dieses Ace-Modell im VRAM vorhalten müssen, sondern das Spiel selbst und das neuronale Netz für DLSS und MFG und den Framebuffer sowieso und na, es summiert sich, die 8 GB Grafikkarten, ich gehe nicht davon aus, dass sie in der Lage sein werden, das darzustellen. Und wir hatten das letztes Jahr auf der Gamescom, wie gesagt, da habe ich mit Nvidia gesprochen, hatte gefragt, wie sieht es aus, läuft das auf einer 4060? Die Antwort war nein, die hat zu wenig VRAM. Es wird bei der 5060 und 5060 Ti nicht anders sein.
Ja. So, und wie es jetzt wirklich dann kommen wird, das werden wir wahrscheinlich heute Nachmittag nicht erfahren haben, weil auch da wird wahrscheinlich Nvidia nicht mehr Details dazu kundgetan haben. Was man noch erwähnen kann, ist, dass Nvidia angekündigt hat, dass Neural Shader im April in DirectX integriert werden. Was aber nicht bedeutet, dass sie gleich in Spielen verfügbar sein werden. Aber das ist ja auch eine der Neuerungen der Blackwell-Architektur. Mhm. Also die Möglichkeit, kleine AI-Programme, also jetzt nicht Small Language Models, sondern ne, wir hatten es auch besprochen, dass man Texturen drin nicht mehr vorhalten muss im Spiel, sondern der Grafikkarte sagt, das ist jetzt hier ein Glas, Kristallglas, mach es halt einfach. Und dann ein kleiner AI-Shader dafür sorgt, dass das Ding halt einfach so aussieht,
wie es genau, also erweitert muss der Grafikpipeline den Aspekt der Programmable Shaders darum, dass die Entwickler direkten Zugriff auf die KI-Einheiten, also die Tensor-Cores, haben.
Ja, und das kommt dann in DirectX.
Heißt da, glaube ich, Cooperative Vectors, oder? Ja, müsste.
Und wird dann, mal gucken, ob AMD auch noch was sagt, die Tage dann zur Games Developer Conference, inwiefern das auch schon ein Thema dann für Arena 4 sein wird. In der Vergangenheit waren sie sich dann ja doch bei so DirectX-Erweiterungen dann immer mal ganz einig in dem, was dann da noch...
Wird dann halt auch sehr schwierig für AMD das zu ignorieren, wenn sie das DirectX-Feature-Set in Zukunft supporten wollen. Also wird da irgendwann was kommen. Nur ist die Frage, wann.
Wir sprechen nächste Woche nicht über die 5060 und 5060 Ti. Selbst dann nicht, wenn sie heute noch vorgestellt worden sein sollte, denn du bist im Urlaub. Ich schnapp mir den dann irgendwen anderen und wir sprechen uns in 2 Wochen wieder nach deinem Urlaub. Und bis dahin, bleib gesund, bleib im Urlaub.
Ich bin selber gespannt, was nächste Woche ansteht.
Ja, und du hast aber schon Aussicht gestellt, es wird eine Sunday-Question geben. Was ja eigentlich
und nicht mehr zu Grafikkarten.
Großartig. Das ist doch eigentlich die einzige positive Botschaft, die wir aus diesem Podcast hier mitnehmen können. In diesem Sinne, bleibt gesund, bleibt uns treu, gebt uns einen Daumen nach oben, einen Stern, Feedback, letzte geschriebene positive Feedback bei Apple Podcast ist vom 18. Dezember. Ist doch nicht euer Ernst. Und ansonsten unterstützt uns Adblocker aus, Computerbase Pro, ist kein Abo, aber ihr könnt es immer und immer wieder abschließen und verschenken. Die Geschenkten müssen es, glaube ich, noch nicht mal. Nee, die müssen es noch nicht mal einlösen. Ihr könnt es als Geschenk kaufen, liegen lassen. Wir profitieren davon, können diese Inhalte hier machen und noch viele andere.
Ob das jetzt das beste Marketing war, das überlegen wir mal noch. Das optimieren wir.
Wir vergleichen die Neuabschlüsse dieses Mal mit letzten Mal und dann sehen wir in 2 Wochen weiter, Fabian. Bis
tschüss,
dahin,
schön, oder? Ciao.
Tschüss.